SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Nicole Köster.
Über einen Schicksalsschlag wurde Nicole Staudinger zur Autorin. Sie hat über ihre Brustkrebserkrankung geschrieben und das wurde gleich ein Bestseller. Und dann begann sie, Schlagfertigkeitstrainings für Frauen anzubieten. In diesem Jahr gründete sie sogar eine Frauenakademie. Ob das bedeutet, dass es Frauen ganz besonders nötig haben? Dazu sagte Nicole Staudinger bei uns in SWR1 Leute.
Das heißt eher, dass ich den Frauen manchmal eine neue Brille aufsetzen möchte, die ihre eigenen Fähigkeiten zutage bringt. Aber das Schöne ist tatsächlich, und das sehe ich so entspannt an, die Frau an sich muss überhaupt gar nicht belehrt werden. Weder durch ältere, weiße Jungs, geschweige denn durch mich.
Im Sinne der Gleichberechtigung halten wir fest, also auch Männer können von schlagfertigen Frauen profitieren.
Das will ich hoffen, weil sonst ist doof.
Gab es da Reaktionen von männlicher Seite auf diese neue Akademie?
Nee, tatsächlich gar nicht. Aber ich bekomme immer wieder Reaktionen von den Männern, warum ich denn in dem Buch nur die Frau anspreche. Das würde sie diskriminieren. Sag ich mal, Mensch, guck mal an. Ja, das Gefühl kennen wir seit 2000
auch
Jahren.
Männer haben ein Recht auf Diskriminierung.
Finde ich auch. Ich habe gestern den schönen Satz gelesen zur Bundeskanzlerin. Da schrieb einer, ich werde auch in Zukunft einfach Bundeskanzlerin sagen, die Männer sollen sich nicht so anstellen, die werden halt auch mit angesprochen. Ja, wir kennen das Problem, ne?
Bei Ihnen ist das Motto, Sie sind offen für Neues. Was erfahren die Frauen, die zu Ihnen kommen, denn an Neuem?
Wahrscheinlich habe ich keinen einzigen Gedanken neu gedacht. Ich will jetzt die Erwartungen nicht zu hoch schüren. Aber mein Ansatz ist, dass Schlagfertigkeit, das ist halt das Einzige, was ich kann. Und das ist kein Fishing for Compliments, das ist die Wahrheit. Ich kann sonst nichts anderes. Und Schlagfertigkeit und Resilienz, das geht halt so einher. Und dieser Ansatz, der ist bei mir vielleicht anders, als wie das Kollegen oder Kolleginnen, die ich tatsächlich gar nicht kenne aus der Branche. Ich mache das ja jetzt auch schon seit 7 Jahren, glaube ich, irgendwie. Vielleicht ist das da das Neue und wir machen das über Humor.
Diesen Humor haben Sie auch gebraucht. Sie haben eine Brustkrebserkrankung gehabt, die Sie glücklicherweise gut überstanden haben und Sie haben dann begonnen, darüber zu schreiben. Und der Titel des Buchs war dann Respekt für den Titel, Brüste Umstände halber abzugeben. Geht's manchmal einfach nur mit schwarzem Humor?
Für mich ja. Ich weiß gar nicht, ob der so schwarz war. Der war eher pragmatisch, sagen wir mal so. Denn ich musste meine Brüste umständen halber abzugeben. Das wollte sie aber übrigens keiner haben. Also sie waren dann einfach weg. Das ist für mich meine Art, mit dem Leben umzugehen. Nicht nur mit dem Krebs, sondern grundsätzlich mit dem Leben.
Wie oft versetzen Sie sich denn heute noch in diese Situation, als vor 7 Jahren war das ja, glaube ich, als diese Diagnose kam?
Darf ich ganz ehrlich sein? Gerade eben auf dem Weg hierher. Weil ich seit einer Woche unter ganz fiesen Rückenschmerzen leide und dann habe ich Engelchen und Teufelchen auf mir sitzen. Das Engelchen, was sagt, ey, das ist was Muskuläres, das kommt vom Joggen. Und das Teufelchen, was sagt, oder es ist eine Knochenmetastase. Es holt mich also immer mal wieder ein. Ja.
Sagt man nicht allgemein, naja, Krebs tut nicht weh und genau deswegen ist es so gefährlich? Also die Beruhigung könnten wir Ihnen doch eigentlich schon mitgeben, oder?
Ja, das sagt dann das Engelchen auch. Und das Teufelchen würde wieder sagen, ja, das zählt ja nicht für Metastasen, nicht wahr? Also ich kämpfe da regelmäßig einen Kampf der Dämonen in mir und habe eben so gestanden und dachte, nee, komm. Aber das ist diese Angst, die entsteht nicht im Rücken, wissen Sie? Die entsteht im Kopf und das ist manchmal ein Mammutakt, die in Schach zu halten.
Nicole Staudinger motiviert Frauen, an sich zu glauben. Sie schrieb über ihre Brustkrebserkrankung, landete damit ein Bestseller und trainiert inzwischen Frauen in Sachen Schlagfertigkeit. In SWR1 Leute haben wir darüber gesprochen, wann sie ab und an dunkle Momente erlebt.
Regelmäßig. Eben im Auto, erwähnte ich schon. In der Corona-Zeit hat mir ganz neue Sachen abverlangt. Ja, da hatte ich mich gerade so berappelt, gesundheitlich wie auch beruflich irgendwie. Und dann hat Corona alles wieder zunichte gemacht. Ich habe schon viele, viele dunkle Phasen, na klar.
Ist das manchmal so eine Rolle, auf die man dann auch festgelegt ist, dieses Schlagfertigkeits-Queen?
So sehe ich das nicht. Wissen Sie, es ist die eine Sache, was man für eine Rolle übergestülpt bekommt und es ist die andere, was ich davon annehme. Authentizität ist für mich ein Schlüsselfaktor zum Glück und die bewahre ich mir. Und man kennt mich auch aus jüngster Vergangenheit wirklich heulend. Im Fernsehen kennt man mich genauso wie lachend. Alles gehört dazu, ob das jetzt so wahnsinnig interessant ist, dass man sich das immer angucken muss, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber ich freue mich, wenn wenn ich bei anderen Frauen als Mutmacherin gelte. Ja, das finde ich schön. Nehme das aber selbst auch nicht, also ich nehme mich nicht allzu ernst in dieser Rolle, um ehrlich zu sein.
Das hilft ja in den meisten Fällen weiter. Jetzt haben Sie über so viele Themen geschrieben. Glück ist jetzt das aktuelle Thema. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es so, je älter ich werde, desto mehr merke ich, ach, dass die kleinen Dinge so entscheidend sind. Wie ist es bei Ihnen?
Definitiv auch so. Dieses Streben nach Glück, also das Glück immer irgendwie in diesen großen Dingen zu suchen, ist es für mich persönlich nicht. Ich habe damals nach der Diagnose witzigerweise ein paar Tage später die Lottozahlen geguckt und dachte auf einmal so, was würde denn jetzt das Ganze bringen, wenn du einen Sechser am Lotto hättest? Nichts. Und für mich geht kein Weg am Jetzt vorbei. Und das ist das, worin ich regelmäßig das Glück nicht nur suche, sondern vor allem finde. Es ist ja meistens da. Wissen Sie, das macht es ja so anstrengend. Es ist ja da, wir müssen es nur dann auch sehen und wahrnehmen. Also ich meine ganz ehrlich, wir sitzen hier in einem schönen Studio, wir zwei quatschen. Just im Moment könnte es ja jetzt gerade schöner nicht sein. Ja, also ne, gibt jetzt für uns beide keinen Grund zu jammern. Und nachher sehen wir dann mal weiter. Aber ich muss ja nicht im Voraus schon jammern.
Wie legen Sie dann bei den Frauen, die zu Ihnen kommen, denen es vielleicht nicht so geht, wie legen Sie da diesen Schalter um?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man schneller in den Perspektivwechsel reinkommt, wenn Sie mich fragen. Das ist einmal eine Methode, die völlig verachtet ist, nämlich Selbstmitleid. Ich glaube, dass eine ganz zarte Selbstansprache und nicht so hart mit sich selbst ins Gericht gehen schon hilft, sich mal gerade selbst bedauern. Und dann irgendwann kommt ja der Schalter, dass man sagt, ja, jetzt hast du aber auch genug gejammert und jetzt stehe ich wieder auf. Was auch gut geht für den Perspektivwechsel ist für mich, einfach mal von oben auf die Sache drauf zu gucken. Ich habe letzten Zitat gelesen von Alexander Gerst, der sagte, von oben betrachtet, vom Mond betrachtet, waren wir wohl alle im Homeoffice bisher. Das fand ich irgendwie so eine ganz wunderbare Perspektive. Und Dankbarkeit. Also das ist das mit dem Sport, weil Sie eben den Sport angesprochen haben. Als unsportlichste Frau der Welt habe ich heute den Hebel umgelegt mit Dankbarkeit. Es ist nicht mehr die Sichtweise, ich muss noch Sport machen. Es ist, boah, großartig, ich kann noch Sport machen.
Was ein Luxus.
Richtig.
Felix Bader ist Sozialarbeiter und Tobias Merkle Sozialunternehmer. Gemeinsam wollen sie jugendliche Straftäter zurück auf einen guten Weg bringen. Dazu haben sie in Leonberg eine Knast-WG gegründet. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichteten Felix Bader und Tobias Merkle über das Konzept und wie der Alltag in einer Knast-WG aussieht.
Wir wollen nach Möglichkeit die Klischees, die so ein Knasti in Anführungszeichen so erfüllen soll, die wollen wir nicht erfüllen.
Warum wird bei Ihnen ausschließlich Deutsch gesprochen?
Ja, das ist eigentlich schnell beantwortet, damit es keine Gruppierung gibt, damit ich auch weiß, über was die Jungs reden. Genau, das sind eigentlich so die zwei wesentlichen Gründe.
Dann, wir haben Ende der letzten Stunde kurz drüber gesprochen, das Beten bei Tisch vor dem Essen. Mhm. Welche Art von Gebet gibt's da, wenn muslimische und christliche Jugendliche an einem Tisch sitzen?
Diplomatischste Art wäre, Gott anzusprechen und nicht explizit Jesus. Und wir haben im Moment gerade auch noch den Vorteil, dass wir noch relativ kleine Kinder haben. Ich habe eine 6-jährige und eine 2-jährige Tochter, die sehr begeistert sind, wenn unsere Jungs dann mit ihnen zusammen irgendwie ein kleines Tischliedchen trällern. Und da wird dann nicht großartig auch der theologische Hintergrund hinterfragt, sondern man macht es einfach, um meinen Mädels einen Gefallen damit zu tun.
Das heißt, es gibt keine Missionierung bei Tisch?
Nein.
Welche Möglichkeiten der Sanktionierung haben Sie, wenn die Regeln, die Sie aufgestellt haben, nicht eingehalten werden?
Wir versuchen uns daran zu halten, eben an diese sogenannten 4 Stufen der Ermahnung. Das geht von freundlich über etwas Bestimmte, über noch etwas Bestimmter bis hin dazu, dass wir eben dann die Jungs dazu holen. Weil das ist auch Bestandteil von der Seehaus-Konzeption, dass wir eben so eine positive Gruppenkultur leben wollen. Oder auf Englisch PPC, Positive Peer Culture. Und da ist eben das Elementare daran, dass wir eigentlich als Mitarbeiter ein bisschen aus dem Fokus raustreten wollen und sagen, wenn wir nicht weiterkommen, dann holen wir die anderen Jungs dazu und wollen, dass die den Querulanten in dem Fall dann dazu bewegen können, sein negatives Verhalten in dem Moment aufzugeben.
Was machen Sie, wenn irgendwann Alkohol, Drogen und Gewalt ein Problem in der WG werden?
Also auch im Seehaus gibt es gewisse Punkte, die nicht überschritten werden dürfen. Und da gehört zum Beispiel der Drogenkonsum und Gewaltanwendung dazu. Und was war noch die Frage? Alkohol. Muss man von Fall zu Fall entscheiden, wenn es mal passiert. Gott sei Dank passiert es nicht so oft. Aber bei Gewaltanwendung und bei Drogenkonsum gibt's eigentlich keinen Verhandlungsspielraum mehr, sondern das bedeutet, und es wird auch so klar kommuniziert, das bedeutet, es geht zurück in die JVA.
Wie leicht oder wie schwer tun die sich, solche Regeln zu akzeptieren, wenn sie mit Gewalt groß geworden sind und gelernt haben, dass man mit Gewalt zum Ziel kommt?
Ja, das ist eigentlich auch der positive Effekt von dieser Gruppe, von dieser Peer Group, ne, die ja so beeinflusst, und wie es draußen eben die Gewalt war, die die Jungs beeinflusst hat, weil es jeder gemacht hat. So kommen sie hier in ein Umfeld, wo sie plötzlich merken, oh, die reden normal miteinander. Die benutzen keine Schimpfworte, das ist übrigens auch noch eine Regel, also keine Kraftausdrücke zu benutzen, keine Schimpfworte zu benutzen. Das dauert dann so in der Regel so 1 bis 2 Wochen, vielleicht auch beim Beratungsresistenten mal 3 Wochen oder sowas, aber dann passen die sich dem an. Und sie wissen, und es wird von Anfang an kommuniziert, also Gewalt ist absolut ein No-Go. Ich muss wissen, dass wenn ich in meiner Privatwohnung bin und meine Frau und meine Töchter zum Beispiel nur drüben auf der WG sind, dass da nicht der Krieg ausbricht. Also was ist, wenn meine Tochter dann irgendwie, wenn die Fetzen fliegen und meine Tochter kriegt was ab, also... Und das wissen die Jungs, und so intelligent sind sie auch zu wissen, dass da über Familie geht nichts. Das ist bei denen genauso.
Und in dieser Richtung ist auch noch nie was passiert?
Nein.
Jugendstrafvollzug in freier Form, das steckt hinter dem Verein Seehaus. Hier leben jugendliche Straftäter in einer Wohngemeinschaft zusammen und finden den Weg zurück in die Gesellschaft. Felix Bader ist Sozialarbeiter und Tobias Merkle Sozialunternehmer. Beide sind im Seehaus Leonberg engagiert. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim beschrieb Tobias Merkle, wie das Wiedereingliedern ganz konkret aussieht.
Irgendwann kommen sie wieder raus, und wenn man nichts tut und sie sich selber überlässt oder auch der Insassensubkultur überlässt, dann wird aus dem 1 Kilometer langen, 2 Kilometer langes oder noch längeres Vorstrafenregister. Und wir müssen ja alles tun, um zu vermeiden, dass mehr Menschen zu Opfern von Straftaten werden. Und wir müssen alles tun, um diesen Menschen eine Chance zu geben, dass sie ihr Leben verändern können. Und es wird nicht bei allen funktionieren, aber bei allen, wo es funktioniert, ist ein wahnsinniger Gewinn für sie, für ihre Familie, für ihr Umfeld, für die Personen, die dann keine Opfer mehr werden, und für die gesamte Gesellschaft.
Sie versuchen ja auch sowas wie einen Opfer-Täter-Ausgleich hinzukriegen. Das heißt auch erstmal Opfer und Täter an einen Tisch zu kriegen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir machen zunächst ein Opfer-Empathie-Training, weil viele von unseren Jungs können sich ja überhaupt nicht vorstellen, wie ein Opfer unter Umständen ein Leben lang darunter leidet, dass bei ihm eingebrochen worden ist oder dass es andere Straftaten erlebt hat. Und dann im zweiten Schritt Opfer und Täter im Gespräch, wo unbeteiligte Opfer und Täter zusammenkommen. Und da hören sie oft zum ersten Mal direkt vom Opfer, was passiert ist, und dass es 10 Jahre später immer noch nicht gut schlafen kann. Aha. Und das macht was mit einem. Da kann Empathie entstehen, Opferempathie entstehen, und das ändert dann auch was im Denken. Und das ist unheimlich wichtig, dass sie eben sich reinversetzen können in die Opfer.
Felix Bader, was Merkle gerade geschildert hat, ist das auch die Essenz Ihrer Arbeit, dass man immer dann am erfolgreichsten ist, wenn man auch Jugendliche auf einer emotionalen, auf einer empathischen Ebene erreicht?
Ja, das ist mit Sicherheit eines auch der größten Erfolge, wenn man wirklich merkt, dass einer von den Jungs tatsächlich sich Gedanken macht und ins Nachdenken kommt. Aber leider hat auch die Berufserfahrung jetzt schon oft gezeigt, dass das dann auch so ein bisschen Augenwischerei ist. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht wirklich auch welche gibt, die sich auch damit auseinandersetzen. Und wir wissen ja auch nicht, was hinter der Fassade, ne, was da passiert. Deswegen will ich das gar nicht kleinreden. Aber das ist mit Sicherheit einer der Punkte, wo ich sage, wenn ich wirklich merke, dass einer berührt ist und sich Gedanken macht, dann haben wir eine gute Arbeit geleistet.
Wie groß ist die Rückfallquote? Also wie viel Prozent der Jungs, die bei Ihnen in den WGs im Laufe der Jahre waren, sind rückfällig geworden, Tobias Merkle?
Ca. 25% wurden wieder so rückfällig, dass sie wieder inhaftiert wurden. Sind immer noch 25% zu viel, aber klar, es ist unrealistisch, dass das bei allen funktioniert, aber immerhin schaffen es 75%, dass sie nicht wieder inhaftiert werden, und jeder Einzelne, wo keine Straftaten mehr macht oder auch weniger Straftaten macht, ist ein Gewinn für die Gesellschaft.
Ute Frevert ist Direktorin am Max-Planck-Institut für den Bereich Geschichte der Gefühle. Ja, sowas gibt's tatsächlich. Und dort erforscht sie, wie sich die Gefühle der Deutschen über die Geschichte verändert haben. Als Historikerin kennt sie die Geschichte genau und ordnet ein, wie sich von Angst bis Zuneigung Gefühle gewandelt haben. Am Dienstag war sie zu Gast in SWR1 Leute, und da beschrieb Professorin Ute Frevert, wie es um die aktuelle Gefühlslage rund um die Bundestagswahl steht.
Das das Prägende sind gemischte Gefühle, also Anspannung bei den handelnden Personen sicherlich noch stärker als nur bei den wählenden Personen. Auch eine gewisse vielleicht Zuversicht, dass alles besser anders werden könnte. Neugierde auf das Ergebnis. Ist ja, man weiß ja mittlerweile, dass man den Umfragen nicht mehr trauen kann, sondern dass die Menschen sich dann doch sehr anders entscheiden, als wie Sie es vorher gesagt haben. Also das bleibt spannend.
Sie waren Professorin für deutsche Geschichte in Yale unter anderem, haben in Konstanz, in Bielefeld geforscht. Geschichte fasziniert Sie einfach. Welches Gefühl treibt Sie denn da an?
Ja, ich würde schon sagen, Neugierde ist das beherrschende Gefühl dabei. Und ich kann mich noch sehr gut an meinen Geschichtsunterricht, das fängt ja meistens so an, dass man irgendeinen tollen Geschichtslehrer hatte, der einen inspiriert hat, erinnern. Das war damals eher die Faszination durch das ganz Fremde, also durch die Antike, durch Ägypten. Und dann mit der Politisierung, so am Anfang des Studiums, rückte dann eher die Zeitgeschichte und auch die politische Bedeutung von Geschichte. Also das Nahe, das, was ich in meinen eigenen Alltag übersetzen konnte oder von dem ich ausgehen konnte bei dem Gang in die Vergangenheit, in den Mittelpunkt.
Es ist ganz spannend, dass Sie die Neugier jetzt rausgenommen haben, denn Sie beschreiben ja mächtige Gefühle von A bis Z, von Angst bis Zuneigung. Und bei der Neugier wird ganz besonders deutlich, dass sich Gefühle im Laufe der Geschichte wandeln. Wie war das denn bei der Neugier?
Bei der Neugierde war es so, dass wenn Sie sich zum Beispiel Verhaltensratgeber vor ungefähr 100 Jahren oder 140 Jahren anschauen, dass Neugierde immer einerseits für junge Mädchen reserviert war und eindeutig negativ belegt war. Also die Mädchen, die durchs Schlüsselloch gucken, die dort irgendetwas sehen und auch sehen wollen oder hören wollen, was sie eigentlich nichts angeht, was sie dann per Klatsch sozusagen weiterverbreiten. Das war dieses Bild von Neugierde, was damals gezeichnet wurde, im starken Kontrast und auch im Geschlechterkontrast zur Wissbegierde, die den Jungen vorbehalten war. Die Jungen wollten wissen. Sie wollten etwas wissen, was ihnen auch in ihrem eigenen Leben und der Gesellschaft von Nutzen sein könnte, während Neugierde als weibliches Gefühl eher Schaden anrichtete.
Kann man ja sogar weiter zurückdenken noch an die Zeiten, wo Frauen dann als Hexen angeklagt wurden. Das waren ja auch häufig sehr neugierige Frauen, die einen großen Wissensbestand dann hatten.
Auf die andere wiederum neidisch waren. Also gerade bei den Hexen gehen ja auch viele Gefühle, oder bei der Hexenverfolgung gehen ja viele Gefühle auch durcheinander.
Und dann hat Einstein zur Neugier gesagt, ohne Freiheit könne Neugier nicht gedeihen. Hat das dann nochmal einen anderen Effekt gehabt?
Ja, er hat das in Bezug auf seine eigene Schulzeit im späten 19. Jahrhundert gesagt und da eigentlich kein gutes Haar gelassen an der Methode auch der Lehrvermittlung. Und da kann man ja sagen, sind wir 100 Jahre oder 140 Jahre, 120 Jahre jetzt doch schon weiter und lassen auch der kindlichen Neugierde, also diesem Wissen wollen, dem Fragen einfach viel, viel mehr Raum und geben nicht die Antworten, bevor er nicht gefragt worden ist.
Professorin Ute Frevert hat sich als Historikerin mit Kinderbüchern befasst, welches Bild sie vermitteln und welche Gefühle sie auslösen. Am Dienstag war sie zu Gast in SWR1 Leute und da beschrieb Ute Frevert ein Buch, das auch sie geprägt hat und das wahrscheinlich die meisten von uns auch kennen, nämlich den Struwwelpeter.
Das ist ein Buch gewesen, mit dem ich aufgewachsen bin und das ich meinen Kindern vorenthalten habe und jetzt meinen Enkelkindern wieder vorlese. Mit Ausnahme einer einzigen Geschichte. Und das ist die Sie schon genannt haben, die
wo
mit dem Daumenlutscher.
Abgeschnitten werden
und natürlich ist genau die Geschichte, die, weil ich sie auslasse, die für die Kinder besonders interessant ist. Sie können ja nur die Bilder lesen bislang, aber noch nicht den Text dazu. Und da in dem Maße, in dem ich mich weigere, ihn zu lesen, wird die Geschichte immer, immer spannender. Das ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv.
Sie werden wahrscheinlich nicht drum rumkommen, es irgendwann zu erzählen, oder?
Irgendwann ja, aber sie hat mich auch damals unglaublich verstört, diese Geschichte, dass ein Daumen einfach abgeschnitten werden kann. Also es geht ja nie gut aus im Struwwelpeter, obwohl es auch sehr poetische Geschichten gibt. Also die Geschichte vom fliegenden Robert hat auch was sehr, ja, luftig-poetisches. Warum soll man nicht sich über die Dächer erheben und in fremde Länder segeln mit seinem Regenschirm?
Ja, aber die ist bei mir zum Beispiel auch nicht hängen geblieben, sondern eben nur das mit dem Daumen. Ja. Also komischerweise sind die Gefühle, die dann Angst erzeugen, bei uns vermutlich stärker
als etwas Leichtes. Kann das sein?
Das stimmt, aber man kann natürlich, oder so war sie ja auch gemeint, die Geschichte des fliegenden Roberts sollte ja auch Angst erzeugen, nämlich nicht bei Sturm. Sie können hier in Stuttgart ein Lied offenbar davon singen, mit einem Regenschirm spazieren zu gehen. Und die Angst, irgendwo zu landen, wo man vielleicht gar niemanden kennt, war natürlich im 19. Jahrhundert auch sehr, sehr stark verbreitet. Die Lesart, dass wir das heute oder dass ich das heute als poetisch, als vielversprechend lesen kann, hat natürlich auch etwas mit den veränderten Erfahrungen von Mobilität zu tun, die uns heute weniger Angst machen als in den 1840er Jahren.
Ja, der gesellschaftliche Wandel, der Fortschritt, der dazugekommen ist, da erinnern sich vielleicht auch manche SWR1-Hörerinnen und Hörer dran, wenn wir jetzt über Filmfiguren sprechen, gab es damals in den 70ern, Anfang der 80er Jahre, die Bande, die Rote Zora und ihre Bande. Da haben wir dann beispielsweise auch noch eine Bande aufgemacht damals. Und dann gibt es aber wohl auch eine Terrororganisation, die sich nach dieser Serie benannt hat. Also das hat dann wohl durchaus gesellschaftliche Konsequenzen.
Ja, und die Rote Zora von Kurt Held ist natürlich ein ganz großartiges Beispiel auch für die Ambivalenz von Kinderbüchern. Die machen ja schon kriminelle Sachen, nicht? Die sind ja nicht so lieb und brav, sondern sie überschreiten Grenzen. Aber sie erklären ja immer auch, warum sie diese Grenzen überschreiten und haben dafür gute Gründe. So ein bisschen so wie Robin Hood. Genau. Ja. Aber sie können Vorbilder sein, genau wie Robin Hood bis heute Vorbild ist für bestimmte auch zivilgesellschaftliche Aktionen, die sich nach ihm benennen und Gerechtigkeit in der Gesellschaft verbreiten wollen.
Denise Schindler holte die erste Medaille für das deutsche Team bei den Paralympics in Tokio. Sie ist Weltmeisterin im Radrennsport, mehrfache Olympionikin. Im Alter von 2 Jahren geriet sie bei Eis und Schnee unter eine Straßenbahn. Was mit ihr in Folge passierte, das hat Denise Schindler am Freitag in SWR1 Leute beschrieben.
Ich wurde von der Straßenbahn mitgerissen. Im ersten Moment waren beide Beine noch da, aber die waren natürlich so mit Leidenschaft gezogen, dass dann mein Bein hat angefangen abzusterben, mein rechtes. Und die Ärzte sind dann auf meine Eltern zugekommen, 2 Tage später, und haben gesagt, wir müssen eine Entscheidung treffen. Ihre Tochter wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Die waren dann so mutig und haben gesagt, okay, wir stimmen der Amputation zu. Und da muss ich sagen, da bin ich meinen Eltern extrem dankbar. Und das ist auch der Moment, wenn ich daran denke, wie meine Eltern da durch diese Fassade schauen, das ist auch das, was mich catcht. Also wo es mir wirklich schwerfällt, wo ich jetzt auch merke, so, da stocke ich. Aber weil ich...
Weil man, glaube ich, selber in die Situation kommt und denkt, wie würde ich da reagieren?
Und ich würde es meinen Eltern gerne nehmen. Also ich habe sie ja irgendwo in diese Situation gebracht und ich würde sie gerne nehmen.
Ja, und das Schöne ist, sie können darüber sprechen. Sie können es auch gerne laufen lassen.
Ich hab ja, alles gut.
Sie können darüber sprechen und haben sich mit ihren Eltern auch ganz offen darüber auseinandergesetzt. Das ist ja auch etwas, was so häufig sonst zum Tabuthema wird.
Nee, meine Eltern, also die haben mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Die haben mich nie in Watte gepackt. Die haben immer gesagt, so Denise, zack, pum, auf geht's, los geht's. Ach, also als Kind war ich da nicht immer ganz happy mit, wenn die so streng sind. Aber auch meine Mutter, die natürlich da mit dabei war beim Unfall, die hatte immer diese Stärke und hat es nie gezeigt. Und die hat sicherlich, hat die sich umgedreht und geweint, ja. Aber mir hat sie das nie gezeigt und sie hat mich eigentlich zu dieser starken Frau, die ich heute bin, gemacht. Deswegen bin ich ihnen so unheimlich dankbar. Und deswegen, glaube ich, auch würde ich den in diesen schrecklichen Moment gerne nehmen wollen, weil ich mir denke, Mensch, das haben sie nicht verdient, ja. Aber wahrscheinlich sind sie auch mit der Geschichte gewachsen. Also sie mussten wachsen. Sie waren junge Eltern. Meine Eltern waren 22, als ich zur Welt kam. Und die hatten dann sehr, sehr früh eine anspruchsvolle Aufgabe.
Ja, ich fand es auch berührend zu lesen, dass sie sich auch gegenseitig keinen Vorwurf machen. Auch das kann in Familien entstehen. Und so ein Unfall kann Familienbünde auseinanderreißen. Bei ihnen hat man den Eindruck, das hat sie viel mehr zusammengeschweißt.
Total. Und also ich hatte nie eine einzige Sekunde irgendwie einen Vorwurf in mir. Bis heute nicht und ich würde es gar nicht verstehen, warum. Weil das ist das Leben. Also man kann ja niemanden vor dem Leben schützen. Und es gibt immer diesen einen Moment, wo man nicht aufpasst. Und 5-mal hat man Glück und wahrscheinlich 1000-mal hat man Glück. Und manchmal heute nicht. Und es gehört zum Leben dazu. Also man ist davor nicht gefeit. Und deswegen gibt es da für mich auch keine Sekunde des Vorwurfs.
Wie war es denn jetzt dann nochmal im Rückblick darüber zu schreiben? Sie haben ja da im Grunde vieles nochmal durchlebt.
Ja, tatsächlich. Und auch auf den Zahn gefühlt, wie es genau war. Weil man so oft spricht man dann auch nicht darüber. Es ist nicht so, dass man jetzt jeden Weihnachten zusammensitzt und jetzt den Unfall nochmal rausholt. Und es war für meine Mutter sicherlich nochmal am schwierigsten. Mein Dad ist da doch relativ, glaube ich, pragmatischer, würde ich jetzt sagen, dass er da sehr gut drüber sprechen kann. Meine Mama war beim Unfall dabei und für sie ist es schon so, dass sie eine Schublade aufmacht, die sie nicht gerne aufmacht. Und das hat sie für mich getan. Absolut. Und das ist auch wichtig, weil man darf das nicht jeden Tag aufmachen. Und sie hat es jetzt für das Buch nochmal gemacht. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil ich glaube, ich sehe vielen Müttern, die ähnliche Situationen haben und erreichen mich auch tatsächlich sehr viele Nachrichten, die ähnliche Situationen hatten, glaube ich, sehr viel zurückgeben kann. An Mut, an Kraft, auch diese Schuldfrage wegzunehmen. Und da bin ich ihr sehr dankbar für. Und jetzt darf sie aber auch die Schublade zulassen.
Weltmeisterin, mehrfache Olympionikin, sie holte die erste Medaille für das deutsche Team bei den Paralympics in Tokio. Denise Schindler ist eine beeindruckende Radrennfahrerin. Im Alter von 2 Jahren geriet sie bei Eis und Schnee unter eine Straßenbahn. Der rechte Unterschenkel musste ihr amputiert werden. Wie sie sich ins Leben zurückgekämpft hat, das hat sie in SWR1 Leute berichtet. Und da erzählte Denise Schindler auch, dass ihre Eltern sie im positiven Sinne nicht geschont haben.
Ich habe sie als Kind da gerne verflucht und auch öfters und habe immer gedacht, was ich für gemeine Eltern habe. Ich glaube, das ist als Kind öfters so, dass man sich das denkt. Jetzt bin ich total froh darüber. Aber ganz ehrlich, es war nicht immer einfach mit meinen Eltern. Also die haben mich da schon ganz schön rangenommen. Also wirklich, da gab es solche Geschichten auch, wo ich vom Krankenhaus zurückkam, im Rollstuhl saß, so Tischdecken jetzt. Und ich habe die erstmal mit großen Augen angeschaut, saß im Rollstuhl, wie soll das funktionieren? Also die haben mich da schon hart rangenommen. Aber so waren meine Eltern und die mussten sich ja selber durchboxen. Also auch meine Eltern waren wirklich Tateltern und haben da auch sofort dann, als mein Unfall war, einen Ausreiseantrag hergestellt von der DDR, weil sie wussten, die Versorgung ist für mich da einfach nicht gut mit in der Prothesenversorgung. Und auch war klar, dass das nicht der Ende der Reise der Operationen ist. Also ich war ja erstmal auf Intensivstation, dann kam ich raus. Aber es war klar, dass noch viele Operationen notwendig sind, damit ich wirklich mal wieder für das Ende meines Lebens auf zwei Beinen laufen kann.
Was waren das für Herausforderungen für Ihre Eltern, gerade diesen Ausreiseantrag zu stellen? Sie haben das vor der Wende gemacht. Sie waren ja auch nicht mit diesem System konform, konnten das aber nicht zeigen. Das war ja alles gar nicht einfach.
Meine Eltern waren schon ein bisschen so Revoluzer. Sie haben es aber in dem Maße gemacht, was noch so okay und erlaubt war. Die haben natürlich eine riesengroße Stasi-Akte, aber sie waren nicht systemkonform. Sie waren sehr freiheitsliebende Menschen und sie wollten mir auch eine Zukunft ermöglichen. Und sie sind ja dann in Berlin zur Botschaft. Und es war klar, in dem Moment, wenn du zu Berlin in die...
Das wurde nicht gern gesehen. Ne?
Nee, das wird nicht gern gesehen. Und mal ganz salopp gesagt, ist da schon ein Maschinengewehr in deiner Schläfe. Das war nicht ohne. Und dann haben sie den Antrag gestellt. Man wurde natürlich überall abgehört. Damit war klar, dass sie ab dem Moment natürlich auch Feinde sind. Zu der Phase, als sie den Antrag gestellt haben, war das große Glück, dass es im Hintergrund schon am Bröckeln waren und der Ausreiseantrag relativ schnell durchging und wir relativ schnell raus durften. Ich glaube, nicht mal ein Jahr nach meinem Unfall saßen wir sozusagen im Zug mit nichts und waren auf dem Weg in den Westen. Und meine Eltern mussten halt ganz schnell die restlichen Möbel noch verkaufen, die es irgendwie gab, und sind dann mit ein paar Ostmark angereist, die im Westen nichts wert waren. Also die haben sich wirklich alles erarbeiten müssen.
Wo ging es dann erstmal hin?
Die erste Station war tatsächlich meine Großmutter. Die war schon in den Westen gegangen, weil mein Großvater Westverwandtschaft hatte. Und die durften auch ganz offiziell immer besuchen. Und die sind dann einfach mal drüben geblieben. So, die kamen nicht mehr zurück. Das war tatsächlich aber von langer Hand geplant. Meine Oma ist mit einem großen Goldklunker im Zug gesessen, den sie dann sozusagen wieder umgewechselt hat. Also das war jetzt nicht so, dass das große Überraschung war. Das war intern in der Familie besprochen und das war dann auch die erste Anlaufstation, damals in Bücklengenfeld, also in der Oberpfalz, und von da aus ging es dann die Reise weiter.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.